Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute ein Thema, das uns alle betrifft. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen trocken klingt.
Hallo. Ja, es klingt vielleicht nach trockener Mathematik, aber glaub mir, es ist extrem spannend. Es geht um die absolute Kernmechanik unserer Demokratie.
Genau. Erinnerst du dich noch an das Jahr 2017? Da stand Deutschland für unglaubliche 171 Tage quasi komplett still.
Fast ein halbes Jahr lang keine neue Regierung. Wahnsinn.
Absolut. Und wenn wir uns in Europa mal so umsehen, also ob jetzt in Schweden, Österreich oder Dänemark, dann ist das längst kein historischer Einzelfall mehr. Überall hakt es nach den Wahlen massiv. Die ganze politische Maschinerie blockiert irgendwie.
Ja, und was hier faszinierend ist, wir suchen wahnsinnig gerne die Schuld bei vermeintlich sturen Politikern. Ne? Wir denken, die streiten sich in diesen endlosen Koalitionsverhandlungen einfach nur um Ministerposten.
Weil das ja auch die einfachste Erklärung ist.
Richtig. Aber wir haben hier eine wirklich fantastische Forschungsarbeit aus dem Jahr 2026 von Tabea Sundin auf dem Tisch, von der Kantonsschule Romanshorn. Und die zeigt sehr eindrucksvoll, dass das Problem viel, viel tiefer liegt.
Also lass uns das mal aufschlüsseln. Wo liegt das Problem dann, wenn nicht bei den Politikern?
Es liegt im Grunde an uns Wählern. Und vor allem an den starren mathematischen Regeln auf unserem Stimmzettel. Die passen schlichtweg nicht mehr zu unserer heutigen, hochkomplexen Lebensrealität.
Okay, das ist eine steile These. Aber bevor wir uns da jetzt komplett reinstürzen, muss ich direkt zu Beginn noch einen ganz wichtigen Disclaimer loswerden. Für dich als Zuhörer.
Ja, das ist wichtig bei dem Thema.
Genau. In den Quellen, die wir heute analysieren, tauchen natürlich politische Akteure von ganz links bis ganz rechts auf. Wir wollen das hier ganz unmissverständlich klären. Uns interessiert hier null, wer am Ende auf dem Wahlzettel steht oder wessen Politik irgendwie besser ist.
Absolut nicht. Wir ergreifen hier absolut keine Partei und befürworten keine dieser Ansichten.
Wir sezieren heute ausschließlich die Mechanik. Wir schauen uns objektiv die Fakten aus dem Material an. Es geht uns um das System an sich, nicht um die Farbe der Gewinner.
Sehr gut gesagt. Um diese Mechanik und ihr Versagen zu verstehen, müssen wir uns als erstes ansehen, wie radikal sich unsere Gesellschaft verändert hat. Also das Ende der Treue, sozusagen.
Das Ende der Parteitreue, meinst du?
Ganz genau. Wenn wir mal so in die 70er Jahre zurückblicken, da war die politische Landschaft enorm berechenbar. Der Autor Henning Süssebach beschreibt das in den Quellen wirklich sehr anschaulich.
Wie sah das damals aus?
Er schreibt, der Bergarbeiter im Ruhrgebiet, der wählte zeitlebens die SPD. Und der Förster im Sauerland wählte aus tiefster Überzeugung die CDU.
Ah, okay. Man hat also einfach sein Milieu gewählt.
Exakt. Die Menschen wählten im Grunde einfach ihre soziale Identität. Und diese Identität, die veränderte sich damals halt extrem selten.
Aber das gibt es heute in dieser starren Form ja kaum noch. Ich meine, wir basteln uns unsere Identitäten, unsere Berufe und eben auch unsere Meinungen heute selbst zusammen.
Richtig. Wir leben in der absoluten Hochphase des Wechselwählers. Und diese Individualisierung wird heute durch einen bestimmten Faktor nochmal massiv beschleunigt.
Lass mich raten, soziale Medien?
Natürlich. Laut einer Studie von Balziger gehört ein starkes Online-Profil heute zu den 26 wichtigsten Erfolgsfaktoren in einem modernen Wahlkampf.
Okay, wow. Einer der 26 wichtigsten Faktoren.
Ja, weil diese digitalen Algorithmen alte, feste Milieus einfach zerschlagen. Sie schaffen stattdessen ständig neue, total kurzlebige thematische Allianzen. Wahlen sind dadurch extrem instabil geworden.
Weil Meinungsbildung heute quasi in Echtzeit stattfindet?
Genau. Diese lebenslange Treue ist einfach Geschichte.
Aber zeigt sich das wirklich so dramatisch in harten Zahlen? Oder ist Wechselwähler vielleicht einfach nur so ein bequemer Begriff, den Demoskopen halt gerne benutzen?
Das ist eine super Frage. Die Arbeit von Sundin zieht hier sehr aufschlussreiche Statistiken des schwedischen Fernsehsenders SVT heran. Die haben sich die Wählerströme zwischen den Jahren 2010 und 2022 angesehen.
Und? Gab es da Überraschungen?
Das war ein regelrechtes Beben. Nehmen wir mal die Zentrumspartei in Schweden. Die hielt früher von einer Wahl zur nächsten verlässlich immer so um die 50% ihrer Stammwähler.
Was ja schon nicht nach 100% Treue klingt, aber okay.
Ja, aber bei der Wahl 2022 lag diese Haltequote plötzlich nur noch bei 41%. Und bei den Liberalen, das war früher die Volkspartei, die stürzten bei ihrer Haltequote von 43 auf dramatische 35% ab.
Wahnsinn. Nur noch 35% Treue.
Fast 2/3 der Wähler sind da einfach weitergezogen. Die Wählerströme fließen wild hin und her.
Weißt du, das ist so, als würde das System von dir verlangen, dass du für den Rest deines Lebens nur noch in einem einzigen Restaurant isst.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Oder du hast da 1998 mal Pasta bestellt, also schreibt dir das System jetzt vor, für immer Pasta zu essen. Aber in der Realität bist du kulinarisch extrem flexibel geworden. Du hast heute Lust auf Sushi, morgen auf Pizza und übermorgen auf einen Burger.
Genau das ist der Punkt. Unsere Köpfe sind flexibel, aber diese demokratische Speisekarte, die wir da vor uns haben, die ist oft völlig starr geblieben.
Und die Politiker checken das nicht?
Oftmals überhaupt nicht. Was hier faszinierend ist, die politischen Akteure übersehen diese Flexibilität extrem oft. Nehmen wir mal den Fall von Christian Lindner und der FDP nach genau dieser blockierten Wahl 2017 in Deutschland.
Ah, die 17 Tage.
Genau. Sosebach kritisiert in seiner Analyse massiv, wie Lindner sich da verhalten hat. Er hat in den Sondierungsgesprächen agiert, als bestünde seine gesamte Wählerschaft zu 100% aus ideologisch absolut reinen Liberalen.
Die quasi keine Kompromisse oder Abstriche dulden.
Richtig. Dabei hat er völlig ignoriert, dass da extrem viele, ich sag mal, grün angehauchte Großstädter dabei waren.
Oder halt konsensorientierte Wechselwähler.
Ganz genau. Leute, die sich pragmatische Lösungen wünschten. Wenn man diese Vielschichtigkeit ignoriert, entsteht eben diese monatelange Blockade.
Und genau hier wird es richtig interessant. Wenn wir als Wähler also viel flexibler sind, unsere Parlamente das aber nicht reibungslos abbilden können, dann müssen wir uns mal das grundlegende Design ansehen, den Bauplan unserer Wahlen quasi.
Ja, das ist der nächste logische Schritt. Schauen wir uns mal die zwei großen Denkschulen an. Es gibt weltweit im Grunde zwei Extreme, wie wir wählen. Majorzsystem und Proporzsystem.
Fangen wir mal beim Majorzsystem an. Das ist die Mehrheitswahl, richtig?
Genau. Da lautet die Regel ganz hart, the winner takes all. Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen holt, gewinnt den Sitz. Punkt. Das sorgt natürlich für ganz klare Mehrheiten, aber kleine Parteien gehen dabei komplett unter.
Und das andere ist das Proportionssystem, also die Verhältniswahl.
Richtig. Da werden die Sitze einfach prozentual nach dem Stimmanteil verteilt. Das bringt eine enorm hohe Vielfalt ins Parlament.
Aber die Regierungsbildung wird dann oft zum Albtraum, weil es so viele Splitterparteien gibt.
Exakt. Und jetzt kommt das wirklich Verrückte, das in den Quellen auftaucht, eine paradoxe Debatte. Die Länder wollen plötzlich das System des Nachbarn haben.
Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner.
Ganz genau. Schauen wir nach Schweden, ein klassisches Proporzland. Nach einer echten Krise im Jahr 2014, da waren die Schwedendemokraten plötzlich das Zünglein an der Waage und die traditionellen Blöcke erstarrten komplett.
Was dann passiert?
Da forderte der Ex-Staatsminister Ingvar Carlsson tatsächlich den Wechsel zum Majorzsystem.
Warte, ein Schwede wollte das Winner-Takes-All-System?
Ja, er wollte klare Zwei-Parteien-Verhältnisse künstlich erzwingen, um diese Blockaden zu lösen.
Krass.
Und hat das funktioniert?
Nein. Der Politologe Ulf Pierrild hat sofort davor gewarnt. Er sagte, hey, wenn wir das machen, dann werden wichtige gesellschaftliche Werte einfach nicht mehr vertreten.
Macht Sinn. Und wie sieht's auf der anderen Seite aus?
In Frankreich, die haben das Majorzsystem. Und da fordert die Politologin Hélène Miard-Delacroix genau das Gegenteil.
Sie will zum Proporzsystem wechseln. Ja. Sie analysiert, dass das französische System eine extrem feindliche Blockbildung fördert. Links gegen Mitte gegen rechts, ohne jegliche Kompromissbereitschaft. Sie schlägt vor, auf Proporz zu wechseln, um Koalitionen überhaupt erst nötig zu machen.
Das ist ja echt der Wahnsinn. Beide Systeme scheinen also enorme blinde Flecken zu haben.
Das liegt an einem Phänomen, das in der Wissenschaft als Duverger-Gesetz bekannt ist, benannt nach Maurice Duverger.
Okay, das musst du erklären. Was besagt dieses Gesetz?
Es erklärt, warum das Majoritätssystem fast immer zu einer Zwei-Block-Politik führt. Und zwar durch zwei Effekte. Der erste ist der mechanische Effekt.
Weil 100% der Mandate an die stärkste Partei im Bezirk gehen.
Genau. Die kleinen Parteien werden mechanisch aussortiert. Aber der zweite Effekt ist der viel schlimmere. Der psychologische Effekt.
Okay, was passiert da in unseren Köpfen?
Die Wähler wählen kleine Parteien irgendwann gar nicht mehr, selbst wenn sie sie inhaltlich am besten finden, weil sie Angst haben, ihre Stimme quasi wegzuwerfen.
Ah, ich wähle also nicht aus Überzeugung, sondern taktisch. Das kleinere Übel.
Exakt. Du wählst aus purer Angst vor dem Worst-Case-Szenario.
Das ist doch eigentlich furchtbar. Da haben wir diese klassischen Systeme, die uns komplexe Wechselwähler in total starre Schubladen zwingen. Wir bräuchten doch eigentlich eine Methode, die diese Buntheit unseres Denkens auch auf dem Stimmzettel abbilden kann.
Und genau da kommt die Lösung ins Spiel, die Tabea Sundin in ihrer Arbeit vorstellt. Die Stimmenaufteilung. Quasi das Schweizer Taschenmesser der Demokratie.
Das Schweizer Modell? Okay, erklär mir mal die Werkzeuge dieses Taschenmessers.
Sehr gerne. Du hast da als Wähler nämlich drei ganz spezifische Instrumente in der Hand. Das erste nennt sich Panaschieren.
Panaschieren. Klingt kulinarisch.
Kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie farbig machen oder mischen. Das bedeutet konkret, du darfst handschriftlich Namen von anderen Listen auf deinen eigenen Zettel schreiben.
Warte, ich kann also bei Partei A mein Kreuz machen, aber mir den Umweltkandidaten von Partei B noch dazu schreiben.
Ganz genau. Du brichst die Parteiliste auf.
Wow, das ist ja mal echte Freiheit. Was ist das zweite Instrument?
Das nennt sich Kumulieren. Dabei kannst du einem einzelnen Kandidaten, den du besonders gut findest, direkt zwei Stimmen geben.
Ich pushe meinen Favoriten also nach oben.
Richtig. Und das dritte Werkzeug ist das Streichen.
Lass mich raten. Ich streiche die Leute weg, die ich nicht ausstehen kann.
Exakt. Ungeliebte Namen lässt du einfach weg.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, das bricht doch die Macht der starren Parteilisten komplett, oder?
Genau. Es macht Politik wieder viel persönlicher und bürgernäher.
Aber Moment mal, wenn jetzt jeder Wähler sich da sein eigenes Menü zusammenstellt, führt das nicht zu absolutem Chaos in der Regierung?
Das würde man denken, aber schau dir mal die Schweiz an. Der Bundesrat, also die Regierung, wird proportional gebildet und spiegelt diese Vielfalt wunderbar wider.
Hast du dein Beispiel aus der Quelle?
Ja, die Quelle listet den Stand für 2025 auf. Da sitzen Parmelin und Rösti von der SVP, Cassis und Keller-Sutter von der FDP, Bohme Schneider und Jans von der SP und Pfister von der Mitte zusammen in einer Regierung.
Das ist echt bunt gemischt.
Aber jetzt kommt ein super interessantes Detail aus der Praxis. Aus dem Kanton Thurgau, bei den Wahlen im April 2024.
Was ist da passiert?
Es hat sich gezeigt, dass bei den Wählern der rechten SVP das Panaschieren weitgehend ausgeschlossen wird.
Ach, die nutzen das gar nicht.
Kaum. Randparteienwähler stimmen oft viel traditioneller ab. Sie bleiben bei ihrer Liste. Die Wechselwähler der Mitte hingegen nutzen diese Tools extrem intensiv.
Das heißt, das System zwingt niemanden. Wer starr wählen will, darf das. Wer mischen will, kann das auch.
Stell dir vor, du bist in der Wahlkabine unschlüssig. Anstatt dich zu quälen und nachher die Wahl zu bereuen, verteilst du einfach deine Stimmen.
Das nimmt ja total den Druck raus.
Das würde doch eigentlich auch bei diesem Problem mit den Sperrklauseln helfen, oder?
Absolut. In Deutschland liegt die Sperrklausel ja bei 5%. In Schweden, Norwegen und Österreich bei 4%.
Genau, und da greift ja wieder diese psychologische Angst aus Duverges Gesetz. Man wählt kleine Parteien nicht, weil sie vielleicht scheitern. Könntest du einer kleinen Partei eine Stimme geben, um ihr über die Hürde zu helfen? Und den Rest deiner Stimmen gibst du sicherheitshalber einer großen Partei. Niemand muss mehr fürchten, dass seine Stimme weggeworfen ist.
Okay, das klingt jetzt alles wahnsinnig toll. Das ultimative Heilmittel. Aber hier muss ich jetzt mal kurz reingrätschen und kritisch nachfragen.
Gerne, hau raus.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich vor der Wahl jeden einzelnen Kandidaten analysieren muss, ich muss mir mein eigenes Parteimenü zusammenstellen. Das klingt nach unfassbar viel Arbeit. Wollen die Leute das überhaupt?
Da triffst du genau den wunden Punkt. Die allergrößte Schwäche der Stimmenaufteilung ist ihre extreme Komplexität.
Ah, also gibt es doch einen Haken.
Und was für einen? Die Forscher Schaub und Bühlmann bringen das in den Quellen sehr deutlich auf den Punkt. Sie sagen, die Menge und Komplexität der Vorlagen überfordern die Stimmberechtigten schlichtweg.
Das kann ich mir gut vorstellen. Man braucht ja ein halbes Politikstudium dafür.
Ja, und auch für die staatliche Verwaltung ist es ein riesiger Aufwand, diese Millionen handschriftlich veränderten Zettel auszuwerten.
Nutzen die Leute in der Schweiz diese Optionen dann überhaupt?
Zwar zeigen historische Daten, so von 1959 bis 1967, dass die Nutzung dieser Optionen tendenziell über die Jahre steigt. Die Leute lernen das also. Aber es bleibt ein massives Hindernis. Und es gibt noch ein tieferes wissenschaftliches Problem.
Okay, welches?
Der Forscher Lippfert wirft eine sehr bedenkliche Hypothese ein. Er fragt sich, ob diese Stimmenaufteilung indirekt zu einer Disproportionalität führt.
Disproportionalität, was heißt das genau in diesem Kontext?
Das heißt, weil die Wähler ihre Stimmen so extrem wild streuen, wird das System immer stärker fragmentiert, das Parlament zerfasert. Und dann wird es mathematisch extrem schwer, den bundesweiten Wählerwillen noch exakt abzubilden.
Ah, okay. Die Präzision der Repräsentation leidet also unter der großen Freiheit. Hat Lippfert denn recht damit?
Eine alte Untersuchung hatte das damals eigentlich verneint. Aber der Wissenschaftler Carsten Ackner fordert heute vehement eine Neuuntersuchung.
Warum jetzt auf einmal wieder?
Weil sich die Bevölkerung durch das Internet und die sozialen Medien so radikal verändert hat. Wir sind viel sprunghafter geworden. Er sagt, wir müssen das unter heutigen Bedingungen nochmal ganz neu bewerten.
Und jetzt kommt für mich die wichtigste Frage überhaupt. Wenn wir all diese Werkzeuge haben, panaschieren, kumulieren, streichen, löst das denn wenigstens unser anfängliches Problem? Verhindert es diese 171-Tage-Blockade?
Das ist vielleicht die härteste Pille, die wir hier schlucken müssen. Studien zeigen, dass das Stimmensplitting paradoxerweise oft völlig bedeutungslos für die Stabilität der Regierungsbildung bleibt.
Bitte was? Das ändert überhaupt nichts an der Blockade am Ende.
Oftmals nicht, nein. Die Wähler haben zwar ein tolles Ventil für ihre Meinung, aber wenn Millionen Leute völlig unkoordiniert ihre Stimmen splitten, macht das die Mathematik der Koalitionsbildung danach kein bisschen einfacher. Die Parteien müssen trotzdem monatelang verhandeln.
Wow, okay. Also was bedeutet das alles? Lass uns das mal zusammenfassen. Wir stecken echt in einem Dilemma.
Das kann man so sagen.
Wir haben eine immer sprunghaftere Wählerschaft. Richtig. Aber starre Wahlsysteme, die entweder zu Totalblockaden führen, wie beim Proporz, oder zu einer feindseligen Machtpolitik, wie beim Majorz.
Richtig.
Und dann haben wir diese faszinierende Idee des Panaschierens, die uns zwar erlaubt, unsere wahre politische Komplexität auszudrücken, aber den Stimmzettel extrem verkompliziert und am Ende das Regierungschaos oft nicht mal löst.
Genau das ist die Sackgasse, in der wir aktuell stecken.
Wenn du als Zuhörer also das nächste Mal von gescheiterten Koalitionsverhandlungen hörst oder wenn du selbst in einer engen Wahlkabine stehst und verzweifelst, denk daran. Das Problem sind vielleicht nicht immer nur die Politiker auf den Plakaten. Es sind auch die mathematischen Regeln dieses Stücks Papier in deiner Hand, das einfach nicht mehr in unsere Zeit passt.
Ja, aber, und das ist das Schöne an Tabea Sundins Arbeit, sie lässt uns nicht einfach nur mit diesem Frust zurück. Ganz am Ende hinterlässt sie noch einen völlig neuen, radikalen Gedanken zum Weiterspinnen.
Oh, einen Ausweg. Erzähl.
Was wäre, wenn wir das System einfach komplett umdrehen?
Umdrehen? Wie meinst du das?
Anstatt Parteien nach der Wahl mühsam aufzuteilen und in Koalitionen zu zwingen, was wäre, wenn Wahlsysteme uns explizit erlauben würden, eine Negativstimme abzugeben?
Eine Negativstimme? Also ich wähle jemanden aktiv weg.
Ganz genau. Du dürftest auf dem Zettel bestimmte Parteien markieren, die du in einer Regierung absolut nicht akzeptieren kannst.
Krass. Das ist ja ein völlig anderer Ansatz.
Ja, und die Idee dahinter ist, diese Negativstimmen könnten am Wahlabend rein mathematisch sofort die größte, vom Volk noch tolerierte Koalition automatisch aufzeigen.
Weil glasklar auf dem Tisch liegt, wer mit wem koalieren muss, um den maximalen Volkszorn zu vermeiden.
Exakt. So eine Subtraktion könnte potenziell jede Regierungsblockade direkt an Tag 1 lösen. Keine 171 Tage Wartezeit mehr.
Das ist wirklich ein unglaublich provokativer Gedanke. Wir wählen nicht mehr nur, wen wir wollen, sondern wir schließen formal aus, wen wir nicht ertragen können.
Ein radikaler Systemwechsel.
Ein großartiger Gedanke, um diese Analyse zu beenden. Damit lassen wir dich für heute allein. Beobachte das mal ganz genau. Beim nächsten Behördengang oder wenn du dir die nächste Nachrichtensendung anschaust. Bis zur nächsten tiefgehenden Analyse.
Mach's gut. Tschüss.